Herzlich willkommen zum zweiten Teil von Mehr Perspektiven, der Podcast, der im Rahmen des Online-Fachtags zum Thema Antisemitismus stattfindet, veranstaltet vom LISUM, dem Landesinstitut für Schule und Medien Berlin-Brandenburg. Und ich spreche hier mit Nagis und mit Rehan über Israel-Palästina, über ihre Erlebnisse der Reise. Im ersten Teil haben wir ein bisschen gehört, wer Nagis und Rehan sind. Wir haben gehört, was die Motivation war, in den AGs oder bei dem Projektkurs Nahe Osten teilzunehmen. Wir haben gehört, wie die Vorbereitung der Israel-Palästina-Reise verlief, und wir haben auch die Landung in Israel-Palästina erzählt bekommen. Und jetzt geht es darum, im zweiten Teil des Podcasts darüber zu sprechen, wie ihr es in Israel-Palästina fandet, welche Begegnungen ihr hattet und was ihr sozusagen mitgenommen habt. Hat sich die Einstellung verändert bei euch? Gibt es irgendwie, ja, wie steht ihr heute zu dem Thema Israel-Palästina? Wie steht ihr zu Juden? Genau, all das wollen wir jetzt im zweiten Teil ein bisschen besprechen. Und liebe Nagis, ihr seid ja dann angekommen, seid nach Jerusalem weitergefahren. Was habt ihr dann in Jerusalem gemacht?
Erster Tag sind wir erstmal angekommen und wir haben so ein bisschen um unser Hostel so angeguckt. Und die kleinen Läden hatten mich zum Beispiel an die afghanischen Läden erinnert. Es waren so ähnlich. Und wir hatten auf den Straßen ganz viele Katzen gesehen. Es war richtig schön. Und ja, also wir haben dort ganz viele Projekte gemacht. Und eins davon, was mir sehr gefallen hat, war zum Beispiel Parent Circle.
Also ihr habt Projekte besucht?
Ja, sozusagen. Projekte besucht. Und Parent Circle ist halt eine Organisation, welche sich für Frieden einsetzen. Also da sind halt Eltern oder Familienmitglieder, die Teil der Familie im Krieg verloren haben. Und da war es halt wichtig, dass sie nicht einen sagen, ja, mein Kind oder mein Geschwister oder meine Eltern sind wegen palästinensischen Krieg gestorben und das ist eure Schuld oder auf der anderen Seite israelischen Schuld. Da war das Ziel, dass sie es einfach so akzeptieren, ja, dass es passiert und wir können uns jetzt zum Beispiel nicht immer runterziehen, es war eure Schuld oder so. Die hatten zum Beispiel zusammen gekocht, zusammen gegessen, etwas zusammen unterhalten und das fand ich richtig schön. Also diese kleinen Sachen hatten zum Beispiel die palästinensischen und die israelischen Familienmitglieder zusammen verbunden. Mhm. Und die wollten einfach nur Frieden haben und nicht einfach nach dem Schuld suchen, wer daran schuldig war. Und das war richtig schön. Und es war auch sehr emotional, die Geschichten von den VertreterInnen zu hören, weil die hatten auch ihre eigenen Kinder verloren und es war für die auch sehr schwierig gewesen. Aber sie haben es gelernt, ja, es ist passiert, leider, aber wir können einfach irgendetwas dafür tun und das war richtig schön.
Was für ein schönes, aber auch sehr trauriges Projekt, ja, eigentlich. Genau. Ne? Also man braucht dieses Projekt besteht, weil Menschen ihre Kinder oder Familienangehörige in diesem Konflikt verloren haben. Und dass sie aber trotzdem dann verbindet und sie zusammenfinden, Israelis, aber auch Palästinenser treffen sich zusammen und versuchen, diese Trauer zu bewältigen. Und es ist ein schönes, aber zugleich total trauriges Projekt. Aber Parent Circle, ja, schön. Danke für diesen Einblick. Und Rehan, wie war es ja, bei euch? Also nach Tel Aviv ging es wohin?
Wir sind danach zu einer Schule gegangen, die hieß Talita Kumi. Da waren Schüler, also es war danach im palästinensischen Gebiet. Mhm. So, und dann haben wir halt uns mit denen ausgetauscht, die machen sogar ihr Abi auf Deutsch. Und wir haben aber mit denen halt auf Englisch gesprochen, mit einigen auch auf Arabisch. Und ja, als wir danach mit denen darüber gesprochen haben, ging es mir hauptsächlich darum, um zu sehen, was deren Perspektiven, also eigentlich ging es halt allen darum, was sie dazu sagen. Und die haben eigentlich ähnliche Meinungen gehabt wie wir, weil sie genauso, ich sag mal, nervig davon, oder denen geht es halt auf die Nerven, dass die Streitereien andauernd zwischen Leuten ist oder auch zwischen den Regierungen. Und die sehen es eigentlich genau wie wir. Die wollen diesen ganzen Stress eigentlich nicht haben.
Das heißt, ihr wart dann sozusagen, euer Projekt, also das Projekt von Rehan war der Projektkurs, der 2 Jahre ging. Und bei euch war das ja so, dass ihr sozusagen, oder der Wunsch auch der SchülerInnen war es, dass ihr 4 Tage in den palästinensischen Gebieten verbringt, genau, und 4 Tage auf der israelischen Seite sozusagen. Ja. Und deswegen seid ihr im Prinzip nach dem, am 3. Tag, also ihr habt euch dann noch Tel Aviv und Jaffa angeguckt, mhm, als ihr angekommen seid am nächsten Tag, und dann am 3. Tag seid ihr dann in die palästinensischen Gebiete gegangen, gefahren in diese Schule. Und wie hast du denn diese Checkpoints, also ihr musstet ja auch durch Checkpoints durch, ja, wie hast du das denn wahrgenommen?
Um ehrlich zu sein, es hat wirklich genervt, weil egal wo man hingehen musste, man musste immer wieder an diesen Checkpoints ran, also von Gebiet zu Gebiet. Und es ist wirklich so, man wartet dann und danach verliert man die Zeit und dann gibt es doch irgendwas und da wollen ja auch andere Leute noch durch, das heißt, man muss noch länger warten. Also mich hat es gestört.
Hast du Menschen getroffen oder habt ihr Menschen getroffen auf der palästinensischen Seite, die aus welchen Gründen auch immer nicht einreisen dürfen, also nicht die Checkpoints sozusagen durchqueren dürfen? Wie geht's ihnen?
Also wir waren da mal im Bus. Und dann mussten die ganzen Leute raus, die aus dem palästinensischen Gebiet oder die im palästinensischen Gebiet lebten und aufgrund ihrer Arbeit wieder ins israelische Gebiet reingehen mussten, die mussten alle kontrolliert werden und ob sie auch so eine Art, ich weiß nicht mehr, das war ein Pass, so ein Blatt, und das mussten sie vorzeigen. Und dann dachte ich mir so, boah, krass, das müssen die alles machen, nur weil sie dort arbeiten? Also es ist anstrengender, als man denkt, so für die meisten dort, die dort leben.
Mhm. Und Nagis, ihr seid ja auch in die palästinensischen Gebiete gefahren. Und wie war das für dich?
Also wir sind halt auch nach Ostjerusalem gegangen. Und da waren Palästinensische. Und da hat man gemerkt, dass das Gebiet jetzt nicht so richtig gut gebaut ist, ja, wie jetzt im Westen von Jerusalem.
Genau.
Und da merkt man, was für ein großer Unterschied zwischen diesen 2 Gebieten ist. Aber wir haben zum Beispiel in Ostjerusalem ein Community besucht, die so Freizeiteinrichtungen, aber auch so Weiterbildung für den Jugendlichen machen. Und der Betreuer, der uns geführt hat, die meinten, dass hier die erste Sporthalle mit dem Dach ist in diesem Gebiet. Und das ist schon ein bisschen krass zu hören, dass man auf die andere Seite sehr weit fortgeschritten ist und hier die erste Sporthalle mit dem Dach ist. Und
wie habt ihr euch dabei gefühlt? Ich meine, wir haben hier Gebäude, die alle Dächer haben und dort gibt es halt nicht sowas.
Also es war halt so eine große Sporthalle und für mich war es halt so ein bisschen traurig, aber auch so komisch, weil Sporthallen, keine Ahnung, also sowas zu hören, dass es hier die erste Sporthalle ist, schon traurig, wenn man die beiden Gebieten vergleicht. Ja, ja, und da haben wir gesehen, dass sie auch ganz viel Wert auf die Bildung legen. Viele Jugendliche, die es zum Beispiel verpasst haben, die Jahre, die haben zum Beispiel hier ihre Abschlüsse nachgemacht. Und das war schon, dass sie für die Bildung auch ganz viel arbeiten. Ja.
In Ostjerusalem.
Genau.
Mhm. Und wie, also ihr spracht es gerade an, ne? Also man sieht ganz klar an der Architektur der Gebäude, an dem Putz, ja, außen an Gebäuden sieht man, dass die oftmals nicht so richtig fertig gebaut sind, ne? Was hat das in euch ausgelöst? War das eine Art Wut oder was hat das in euch ausgelöst? Also, zu sehen, dass es so einen eklatanten Unterschied gibt zwischen Israel und Palästina oder den palästinensischen Autonomiegebieten.
Ich dachte mir echt, ich habe auch den Unterschied gesehen und gemerkt, und auch wie die Leute dort leben und wie die Leute in israelischen Gebieten leben. Es ist wirklich, es ist einfach alles für nichts. Durch diesen ganzen Konflikt sterben nur immer mehr und es geht immer mehr kaputt. Und dann wird man schon sauer und denkt man sich, warum? Warum kann man nicht zusammenarbeiten? Warum kann man nicht einfach zusammen strukturell das machen, wofür man eigentlich stehen will. Man will leben, man will arbeiten, man will eine Familie gründen. Das ist ja alles eigentlich dasselbe, worauf sie hinaus wollen.
Mhm. Anagis?
Also von vielen Jugendlichen, die wir gehört haben, sie wollten auch nur einfach Frieden und sie wollen einfach nicht diese Unterschiede haben und auch diese Mauer zwischen die beiden Gebieten, wo man halt durch Checkpoint fahren musste. Und das war halt so ärgerlich zu sehen, dass jetzt in dieser Zeit auch die Grenzen zwischen Orten gibt, obwohl wir von Geschichten gelernt haben, dass es einfach nicht schön ist, sowas zu haben. Und das läuft gerade einfach in dieses Land und es ist traurig. Ja.
Und Nagis, ihr habt zum Beispiel auch in Tel Aviv eine israelische Schule besucht, ne? Und du hast ein Zitat gesagt, habe ich gelesen in der Zeitung: Wir dachten, sie hassen uns, weil wir Muslime sind. Also, worauf ich hinaus möchte, ist das Zitat nicht richtig? Weil du gerade den Kopf schüttelst?
Also, ich glaube, die Journalistin hat diesen Satz.
Ja.
Falsch in meinen Namen geschrieben. Also,
okay.
Ich habe es auch durchgelesen, mhm. aber ich war nicht der Meinung, dass ich es gesagt habe. Also, es waren halt auch andere Mitschülerinnen, die bei dem Interview teil hatten, aber okay. Das habe ich nicht gesagt.
Okay, dann entschuldige ich mich, dann würde ich das gerne revidieren und das ist dann nicht dein Zitat, aber nichtsdestotrotz, mit einer gewissen Haltung geht man ja in so eine israelische Schule, ne? Da sind dann, und ihr habt ja auch gelernt, dass israelische Schulen und palästinensische Schulen komplett voneinander getrennt sind. Ne? Mhm. Also keine Muslime gehen mit Juden in eine Schule. So, das, also zumindest nicht in die normalen Schulen. Es gibt natürlich Vorbildsschulen in Israel, wo sozusagen Muslime und Juden auch unterrichtet werden. Aber ihr seid in eine israelische Schule gegangen, Nagis. Wie war das für euch? Mit welcher Haltung bist du da? Hattest du Vorurteile? Genau, wie war das?
Also ich habe mir kein großes Bild gemacht, weil ich habe mich einfach überraschen lassen. Und das war sehr schön, weil die israelischen Jugendlichen sind halt ganz freundlich an uns gekommen. Sie haben uns mitgenommen und dann, sie haben einfach mit uns geredet, was wir so für Hobbys haben. Und das war sehr schön, wie offen die waren und dass sie auch kein Bild hatten, dass hier die deutschen Schule hier ist. Und das war sehr schön. Also da haben wir auch gemerkt, dass wir deutsche Jugendliche und die israelische Jugendliche genau dieselben Hobbys haben, dieselben Interessen. Und da meinte ein Lehrer, dass wenn er uns gar nicht kannte, dass wir alle gleich sind. Also so hat er uns gesagt. Und das war sehr schön. Also wir haben mit denen auch Dabka getanzt. Und
haben wir auch.
Viele von denen kannten das Tanz nicht und die Jungs aus unserer Gruppe haben es erklärt und dann alle haben getanzt und das war sehr schön, mhm. weil dieser Tanz hat uns so irgendwie zusammen verbunden und wir hatten Spaß dran gehabt und es war an sich sehr schön.
Hattet ihr auch, Rehan, eine Schule besucht?
Ja, bis auf Talita Kumi. Mhm. Also wir haben andere Schüler auch dort gesehen, zum Beispiel auch in Givat Haviva, das war ja so eine internationale Schule, mhm. wo wirklich viele Schüler in unserem Alter aus anderen Ländern kommen und dann dort halt ihre Schule weitermachen. Und wir haben uns auch mit denen verstanden, ernsthaft. Also man achtet nicht darauf, welche Herkunft oder wie man aussieht oder keine Ahnung was. Also wir haben auch nicht mal über den Konflikt da gesprochen. Wir haben echt nur darüber geredet, wie normale Jugendliche miteinander reden.
Ist voll schön, was du sagst gerade. Ja. Aber warum glaubst du, war das so? Warum war das so, dass ihr auf einmal gar nicht mehr, dass es gar nicht mehr primär darum ging, zu sagen, ihr seid irgendwie diejenigen, ich sag jetzt mal überspitzt, ja, ihr seid die im Prinzip die Besatzer. Also warum war der Konflikt überhaupt gar kein Thema?
Weil, naja, uns, also wir wussten ja direkt, wir sind nicht schuld oder die sind nicht schuld, sondern die Regierung so ein bisschen unter sich, die Medien auch. Und dann dachten wir, also ich habe mir auch gedacht, warum soll ich über sowas reden, wenn sie in meinem Alter sind und ich jetzt gerade Spaß haben kann. Auch in der Freizeit war das so oder halt auch, wenn wir untereinander die Aufgaben gemacht haben. Ich weiß nicht, wie das dazu kam. Man kommt einfach, vielleicht liegt es daran, dass wir einfach Jugendliche waren und eher so die Erwachsenen über Politik und sowas reden.
Haben die Erwachsenen wenigstens eine Lösung gefunden für den Konflikt oder nicht?
Ja, also ich weiß nicht, ob die Erwachsenen auch so, also die haben auch natürlich darüber gesprochen, aber wir sind alle Menschen und die reden über alles Mögliche einfach.
Mhm. Und dann wart ihr auch in Yad Vashem.
Ja.
Das war auch bei ihr beide sozusagen mit jeweils euren Gruppen wart in Yad Vashem. Was war das denn für ein Gefühl? Was war das für ein Gefühl, Yad Vashem zu betreten und zum Beispiel in diese Halle zu gehen, in der diese Namen vorgelesen werden? Die Namen der Getöteten.
Also bevor der Fahrt waren wir auch hier im Jüdisches Museum und das war traurig. Und wir haben auch ein bisschen im Unterricht über solche Themen geredet. Aber als wir in Yad Vashem waren, war das tausendmal krasser gewesen. Also es war gar nicht wie im Unterricht oder wie das Museum hier, sondern da war man komplett drin gewesen. Also es war nicht jetzt wie eine Ausstellung oder ein Museum, es war halt der Ort, wo man einfach die...
Eintauchen konnte.
Ja.
Ja, man hat, genau, man hat halt Bilder gesehen. Man hat gesehen, wie sie damals gequält worden sind. Die Namen hat man gehört und das waren hauptsächlich auch nur Kinder. Und ich war auch hier in Deutschland in den Konzentrationslagern. Und um ehrlich zu sein, das ist beides krass, aber als ich dort war, dachte ich mir, also ich hatte ein mulmiges Gefühl auch in mich, weil was sie alles dort erlebten und dass es zu nichts geführt hat. Das ist, macht einen wütend und auch traurig und ja.
Manche sagen, es hat im Prinzip ja dazu geführt, dass, dass Israel oder dass Palästina im Prinzip dann zu Israel geworden ist oder dass das britische Mandatsgebiet ja dann zu Israel geworden ist. Und viele sagen, okay, die Juden brauchten ein Zuhause, weil sie seit Jahrtausenden schon verfolgt wurden oder verfolgt werden. Und in Israel hat das jüdische Volk sozusagen ein Zuhause gefunden. Und das ist ja so ein bisschen das, wozu der Holocaust vielleicht auch geführt hat.
Ja.
Oder vielleicht auch geführt haben könnte. Und also ich kann mir vorstellen, ich war auch ein paar Mal schon in Yad Vashem und ich bin immer, ich muss echt sagen, ich und jedes Mal war das so, dass als ich Yad Vashem dann wieder verlassen habe, war mit mir eigentlich nichts anzufangen. Ich konnte dann irgendwie den Tag über jetzt nicht irgendwie am Strand liegen oder richtig Spaß haben, weil ich dachte, das kann nicht sein, dass so viele Menschen, übrigens auch nicht nur Juden, sondern auch Sinti und Roma und viele, viele andere Menschen, Homosexuelle, die wurden ja auch vergast und ermordet. Weil ich mir nicht vorstellen kann, wie Menschen so ein, oder wie Menschen, anderen Menschen so ein Leid zufügen können. So. Und ja, und dann schaut man aber auch wieder irgendwie, weiß nicht, in das 21. Jahrhundert und dann sieht man quasi auch den Konflikt und man sieht Menschen, die auf beiden Seiten irgendwie sterben und dann fragt man sich, wie du, Rehan, schon auch richtig gesagt hat, wozu? So.
Ja.
Ja, und sag mal, diese Begegnung, die ihr hattet, wie seht ihr jetzt sozusagen, nachdem ihr wieder zurückgekommen seid, wie guckt ihr im Prinzip auf dieses Thema oder wie steht ihr zu Juden oder zu Israelis, beziehungsweise, was ich zum Beispiel auch nicht ganz selten höre auf deutschen Schulhöfen, sind Schimpfwörter wie du Jude. Wenn du sowas hörst, schreitest du dann ein und versuchst dann aufzuklären,
also
oder was?
Nicht nur bei solchen Schimpfwörtern, sondern auch bei Vorurteilen, dass zum Beispiel alle Muslime die Juden hassen oder die Juden daran schuld sind oder diese ganzen Sachen, die wirklich, Entschuldigung, dass ich sage, primitiv einfach klingen, da schreite ich wirklich ein und dann sage ich denen das auch, dass es nicht geht, dass es so ist, dass eine Geschichte dahinter ist, dass du Jude eigentlich gar kein Ausdruck sein sollte, weil ich meine, das hat sich so krass entwickelt, dass man schon du Jude sagt und danach, ne? Und dort habe ich auch persönlich die Leute gefragt, auch beim Parent Circle, wer eigentlich dran schuld ist. Und da haben sie ganz klar gesagt, die Regierung, die Medien, weil die Leute dort, wie diese, also wie sie dort leben, es ist wie hier, wie in, keine Ahnung, Amerika, wie hier in Deutschland, wie was weiß ich wo. Die Leute, die dort leben, untereinander, verstehen sich prächtig, ob Jude oder Muslime oder ist er dunkelhäutig oder weiß oder blond, es ist scheißegal, wie ein Mensch dort aussieht. Und die Nachrichten, die man sieht, ich schaue bis jetzt noch die Nachrichten, die bei uns im Fernsehen laufen und denke mir, willst du mich gerade verarschen? Also es läuft gar nicht so, es ist in diesen und diesen Gebieten so, ja, aber nicht überall. Und es wird oft missverstanden und das ist es, was mich aufregt.
Und viele wissen zum Beispiel auch gar nicht, dass 20% der Einwohner Israels sozusagen Muslime sind. Also, ja. Dass das Kopftuch ein absolut selbstverständliches Bild im öffentlichen Leben ist. So. Also in Zügen, in Bussen siehst du halt Menschen mit Kopftuch. Das ist, und das wissen viele, viele Menschen nicht, weil man immer denkt, okay, diese beiden Religionen im Prinzip oder beiden Völker, die Palästinenser und die Israelis, die leben komplett getrennt voneinander. Aber es gibt ja auch viele arabische Israelis zum Beispiel, die von sich vielleicht auch nicht sagen unbedingt, dass sie arabische Israelis sind, sondern eher arabische Palästinenser, aber trotzdem einen israelischen Pass haben. Viele in Ost-Jerusalem zum Beispiel, habt ihr auch erlebt, Nagis, sagen, dass sie schon seit Generationen vielleicht auch in Ost-Jerusalem geboren sind und vielleicht sogar auch das Anrecht darauf haben, einen israelischen Pass zu haben, der viel mehr Vorzüge mitbringt, als staatenlos zu sein oder einen palästinensischen Autonomiebehördenpass zu haben, aber das trotzdem ablehnen und sagen, nein, ich möchte keinen israelischen Pass. Habt ihr Menschen getroffen, die das gesagt haben?
Also wir haben zum Beispiel Jugendlichen in einer Freizeiteinrichtung auch getroffen. Die hatten zum Beispiel jetzt keinen Dienst bei Armee gemacht. Also da mussten halt die ins Armee gehen. Dafür hatten sie zum Beispiel freiwilliges Dienstjahr gemacht. Und also ich bin mir nicht sicher, aber ich habe so gehört, dass sie nicht ins Armee wollen, weil sie damit einfach ihr Land verkaufen.
Ja. Ich habe auch so eine Person getroffen, in Givat Haviva, und der meinte dann, nach der Schule wird er in die Armee gehen. Und ich habe ihn gefragt, hast du denn keine Angst? Ich meine, der war so jung wie ich, 17, 18. Nee, habe ich nicht, sagt er zu mir. Und dann dachte ich mir so, okay, aber was muss man erlebt haben, dass man sagt, man hat keine Angst? Ich meine, man kämpft für das Land, aber mit solchen jungen Jahren. Also die Regel, dass sie dort ab einem gewissen Alter danach in die Armee müssen, ist echt nicht so.
Ja, wow. Also Frauen mit 18 müssen 2 Jahre in die Armee und ja, Männer genau. Dann 3 Jahre in die Armee. Und du hast vollkommen recht, Nagis. Es gibt einfach, es gibt einfach Menschen, die sagen, nein, ich gehe nicht in die Armee, weil ich damit sozusagen einen Apparat auch aufrechterhalte, der Ungleichheit reproduziert sozusagen. Wir kommen so ganz langsam zum Ende und ich würde ganz gerne noch einmal von euch wissen, was war denn die berührendste Begegnung, die ihr hattet in Israel und Palästina, die vor allen Dingen an eurer Einstellung zu diesem Konflikt richtig geschüttelt hat? Also, und vielleicht auch so geschüttelt hat, dass diese Begegnung auch etwas durcheinander gebracht hat in eurem Kopf?
Ich würde sagen, definitiv Parents Circle, weil ein Jude und ein Moslem haben ihre Töchter verloren und die sagten, dass sie jetzt Brüder seien. Und das hört man wirklich nicht oft zwischen zwei verschiedenen Religionen, dass sie so etwas sagen. Und als sie erzählt haben, dass es alles keinen Sinn hat und ich meine, wir haben alle dort geweint, als sie die Geschichte erzählt haben. Ich habe mir echt gedacht, ey, nein, es war wirklich viel für uns. Und dann wusste ich, okay, es ist nicht so, wie immer das andere sagen. Jede Perspektive ist anders. Und man muss auch mehr als eine Perspektive wissen oder wenigstens kennenlernen oder halt nachfragen, ist diese Perspektive so, wie ist sie sehr oder ist sie doch anders?
Mhm. Also bei mir war es so, dass bevor wir zum Büro der Parent Circle ankommen sind, hatten wir eine Aufsicht auf dem Berg und da konnten wir der Riesenmauer sehen, wie es halt so rund um die Straßen, wie das so geht. Und das war so krass, dass die Menschen sich jetzt mit den Wänden trennen. Und keine Ahnung, also es war halt sehr traurig zu sehen, dass es sowas immer noch existiert. Und dann, so wie du gesagt hast, als wir bei Parent Circle gewesen waren, viele haben auch geweint, weil es einfach so viel war. Und das war halt sehr, sehr, sehr emotional. Aber dort hatte man auch gemerkt, dass es keinen Unterschied gab, weil die haben auch betont, dass wir Brüder sind, dass egal, wo man herkommt.
Genau. Es gibt auch positive Seiten. Als wir zu den drei heiligen Orten gegangen sind, stand ich vor den Treppen, die nach unten führten. Und da war jede Religion, die Juden, die Muslime, die Christen, die waren alle versammelt. Warum können sie alle versammelt so gut zusammenleben und es trotzdem so einen Konflikt geben? Und es war einfach so schön, als ich das gesehen habe. Die waren alle zusammen versammelt. Es war wow einfach.
Ja, sowas Ähnliches habe ich auch am Strand der Tel Aviv, aber auch am Todesmeer gesehen, weil da waren halt Muslime, da waren halt Juden, aber auch Christen, also mit Kopftuch, aber auch mit der kleinen Kapuze, ich weiß nicht, wie die heißt.
Kippa.
Und das konnte man halt sehen, dass am Strand oder am Meer einfach die Leute ihre Spaß haben wollen. Und da denkt keiner jetzt über Religion, was du glaubst oder woher du kommst. Und da hat man gemerkt, die leben einfach in Frieden. Und das ist so schön. Und wir waren eine Nacht beim Parrot Parade auf die Straßen gewesen. Und da haben wir auch gesehen, dass ganz viele untereinander gemischt waren und alle haben gefeiert und alle haben zusammen gesungen und wir haben auch einen Live-Auftritt gemacht, zufälligerweise. Und es war halt sehr schön, dass alle zusammen geklatscht haben. Es waren ganz viele unterschiedliche Leute gewesen und es war so schön, so viele Bunt und Vielfalt in Israel, in einfach so kleinen Situationen zu sehen.
Wolltest du noch was sagen?
Nein.
Was würdet ihr Schüler und Schülerinnen, euren Mitschülern und Schülerinnen, die vielleicht noch an diese Schule kommen oder die an einer der Zehntausenden von Schulen in Deutschland sind, wenn es darum geht, mehr Perspektiven zu erfahren und vielleicht auch irgendwie nach Israel und Palästina zu fahren, würdet ihr denen empfehlen, diese Reise zu machen? Also das, diese eine Frage. Und die andere Frage, noch viel, viel wichtiger, was tut ihr eigentlich jetzt zurück in Deutschland mit der Erfahrung, mit diesen Begegnungen, die ihr hattet, um sozusagen diesen Konflikt dort vor Ort irgendwie hier, vielleicht aufzuklären, an der Aufklärung zu arbeiten. Also gibt es irgendwas, was ihr jetzt bewusster tut? Du hast es gesagt, dass du, Rehan, du hast gesagt, dass du sozusagen Menschen, die irgendwie du Jude sich an den Kopf werfen oder die irgendwelche anderen Vorurteile gegenüber Juden haben, dass du versuchst irgendwie denen zu sagen, so guck mal, ich war dort und es gibt die und die Perspektive und es gibt nicht nur eine Perspektive. Also genau, was ist sozusagen eure Aufgabe, nachdem ihr dort wart? Wie seht ihr eure Aufgabe hier in Deutschland wieder zurück?
Also ich würde jedem empfehlen, dass man dort hinreist, egal ob es jetzt, wie wir das getan haben, um eine bessere Perspektive zu bekommen oder mehr Perspektiven zu kennenlernen. Aber auch zum Teil wegen den schönen Orten. Und was ich hier auch bis jetzt noch mache, ist, egal wo ich bin, wird das Thema aufgegriffen oder bekommt man so Situationen oder Fälle mit, wird dann halt, oder mache ich dann halt kurz Stopp und dann sage ich, okay, so läuft es eigentlich, so ist es eigentlich. Ich war dort, so. Also man gibt dieses Wissen und Informationen, was man dort gesammelt hat und Erfahrungen weiter, bis man stirbt, wirklich.
Danke.
Also auf jeden Fall würde ich jeden empfehlen, weil es war halt eine einmalige Reise und viele haben vielleicht nicht diese Chance. Und die, die diese Chance nicht haben müssen, ist wissen, dass es ein komplett falsches Bild ist, was zum Beispiel jetzt viele haben. Und da wünsche ich mir, dass viele diese Gelegenheit bekommen, weil es ist halt wichtig, weil dadurch werden halt diese Vorurteile und diese Beschränkungen abgeschafft. Und das ist ja schon auch so, abgesehen von diesen Konflikten, so auch ein neues Land kennenzulernen und mit neuen Menschen Kontakt zu haben. Und ja, die Reise ist zu Ende, aber unsere Arbeit ist nicht zu Ende. Also wir haben ein Projekt angefangen, also ich und eine Freundin mit zwei Lehrer. Wir wollen halt unsere Geschichte in einen Comic reflektieren und das mit vielen Schulen, also mit vielen Klassen in unserer Schule, aber auch mit anderen Schulen in Berlin teilen, wie unsere Perspektive war und dass nicht alles stimmen kann, weil wir es auch mit unseren Augen gesehen haben. Und ja, also Reise ist zu Ende, aber unsere Arbeit ist nicht zu Ende.
Das ist ein schönes Stichwort. Und in diesem Comic spielst du sogar eine der Hauptfiguren, habe ich gehört.
Genau.
Nicht schlecht. Das ist cool. Ja, sehr cool. Rehan Nages, vielen, vielen herzlichen Dank für eure Zeit und dafür, dass ihr auch den Mut habt oder hattet, darüber zu sprechen und den ZuhörerInnen vom Online-Fachtag zum Thema Antisemitismus ein bisschen eure Perspektive zu schildern. Und deswegen heißt dieser Podcast auch Mehr Perspektiven, weil wie Rehan und auch Nages richtig gesagt haben, es reicht einfach nicht nur eine Perspektive auf eine Sache, auf ein Thema zu haben, sondern man muss quasi immer sich mehr Perspektiven einholen, um das große Ganze verstehen zu können. In diesem Sinne, dieser Teil, der zweite Teil, ist etwas länger geworden. Ich hoffe dennoch, dass Sie, liebe ZuhörerInnen, Spaß hatten und Freude, Rehan und Nages zu horchen und zu lauschen. Und wir sagen auf Wiedersehen. Danke fürs Zuhören. Lieben herzlichen Dank, Nages und Rehan.
Gerne.
Ja, und wir sagen vom Campus der Gemeinschaftsschule hier in Berlin, vom Campus Rüdli, eigentlich heißt es richtig, von der Gemeinschaftsschule auf dem Campus Rüdli sagen wir Tschüss. Danke fürs Zuhören.
Shalom.
Salam aleikum.